Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Es war das vielleicht größte Politikum bei der Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr. Der sogenannte Wolfsgruß eines türkischen Nationalspielers. Es folgte eine Intervention der deutschen Innenministerin bei der UEFA. Die Regierung in Ankara vermutete einen politisch motivierten Rassismus. Botschafter wurden eingestellt und der türkische Präsident reiste selbst nach Berlin. Doch worum geht es bei dem Wolfsgruß eigentlich genau? Die Geste, die dann auch tausende türkischer Fans im Publikum und auf den Straßen zeigten. Ich frage nach bei Irfan Pesi, früher radikalisierter Muslim und heute aktiv gegen die Radikalisierung junger Muslime in Deutschland. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung.
Herr Pesi, der Wolfsgruß ist den meisten Menschen hierzulande vermutlich gar kein Begriff. Müsste ich die Geste jetzt unseren Radiohörern beschreiben, so lässt er sich am ehesten mit dem Schweigefuchs vergleichen, den manch einer noch aus der Grundschule kennt. Aber für welchen ernsten Hintergrund steht dieser Gruß?
Ja, also der Wolfsgruß ist aus der türkischen Mythologie entlehnt. Ja, da geht es um den Mythos, dass die Urtürken quasi aus einem Tal von einem Wolf herausgeführt wurden. Und dann wurde dieser Gruß quasi eingeführt vom Gründer der Partei der Grauen Wölfe Anfang der 90er Jahre. Und dann wurde das ja beliebt und zum Erkennungskennzeichen dieser Organisation.
Wofür stehen die Grauen Wölfe in der Türkei?
Ja, also erst einmal zum Gruß selbst, das finde ich ganz interessant, das wissen die meisten nicht. Also der Gruß, wie Sie es gerade schon gesagt haben, wie der Schweigefuchs. Der Zeigefinger steht für den Islam, ja, und der andere Finger symbolisiert die Türken. Und der Ring, der dadurch gebildet wird, ist die Welt, dem dann die Türken und der Islam ja ihr Kennzeichen oder quasi markieren oder ihr Stempel aufdrücken. Ja, also da gibt's Großmachtfantasien, dass man so ein türkisches Reich errichtet, ja, vom Balkan bis nach China in die Gebieten, wo die Uiguren leben, welches sie Ostturkistan nennen. Das ist so ein bisschen die Ideologie dahinter und ja, die Grauen Wölfe gelten als rechtsextreme Organisation. Interessanterweise ist der Wolfsgruß in Österreich verboten, in Deutschland aber nicht. In Österreich gibt es ein Symbolegesetz und da hat man dann unter anderem den Wolfsgruß verbieten lassen, neben Al-Qaida und IS-Flaggen und Symbolen hat man eben auch den Wolfsgruß verbieten lassen.
Wenn also nun die Regierung in Ankara gesagt hat, der Wolfsgruß habe nicht zwingend etwas mit Radikalität zu tun, vielmehr mit Traditionen, ist das also so nicht ganz korrekt?
Ja, an sich nicht. Also es kommt natürlich immer darauf an, welche Bedeutung man dem gibt. Das, was ich jetzt gesagt habe, das sind die bekannten Fakten. Das ist die Ideologie, die dahinter steckt. In Interviews und auch jetzt in den ganzen Dokumentationen sagen halt so, also jetzt gewöhnliche Türken, die den Wolfsgruß zeigen, sagen, nö, das heißt einfach nur, ich bin Türke oder das heißt einfach nur, ich bin stolz darauf, Türke zu sein. Das hat ja auch der Fußballspieler gesagt, der den Wolfsgruß gezeigt hat. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Bedeutung man dem gibt. Aber das ist nun mal die Bedeutung und dafür steht das Symbol und die Erklärung, die dann immer so versucht, das zu verharmlosen und zu relativieren. Ja, nee, das ist nur ein Symbol für Türken. Das halte ich schon für sehr unglaubwürdig.
Echauffiert hat sich auf jeden Fall auch der türkische Präsident Erdogan. Er reiste ja dann auch zum Spiel nach Deutschland. Welche Verbindungen haben denn die Grauen Wölfe selbst in der Türkei? Welche Macht haben sie und welche Rolle spielt auch Präsident Erdogan bei möglichen politischen Verbindungen?
Ja, also die AKP und die Grauen Wölfe waren nicht immer Verbündete. Ja, sie waren auch eine Zeit lang Gegner, Konkurrenten und irgendwann haben sie dann ein Bündnis geschmiedet und haben auch zusammen koaliert, also die AKP mit der MHP, der Partei der Grauen Wölfe. Ja, also sie unterstützen auf jeden Fall Erdogan und allgemein ist die Ideologie so eine Kombination, so eine Mischung aus politischer Islam und türkischem Nationalismus. Aber man muss fairerweise sagen, es gibt auch Kritik Richtung Erdogan, also Erdogan nutzt quasi die Nationalisten, aber da werden auch die Stimmen, die Erdogan kritisieren, dass er auch nicht ausreichend türkische Interessen vertritt, werden auch immer lauter.
Sie haben ja gerade schon gesagt, die Grauen Wölfe stehen auch quasi für die Errichtung eines großtürkischen Reichs. Wie tief ist denn diese Ideologie oder auch dieser Wunsch in der türkischen Bevölkerung verankert? Welchen Rückhalt hat die Gruppierung in der Türkei?
Ja, schwierig zu sagen, wie es in der Türkei ist. Ich denke, für uns am interessantesten ist, wie viel Unterstützung haben die Grauen Wölfe von den Türken in Deutschland, ja, von der Diaspora. Und da muss man leider feststellen, ja, wie auch schon die Statistiken zu den türkischen Wahlen zeigen, dass die Unterstützer Erdogans unter den Türken in Deutschland oder sagen wir im deutschsprachigen Raum, dass es da einen wesentlich höheren Anteil gibt als in der türkischen Bevölkerung in der Türkei. Ja, also da hat man besonders viele Unterstützer. Und das ist eben das Problem auch mit den Grauen Wölfen. Ich meine, das sind über 300 Vereine, 18.000 Mitglieder, ja, gelten laut Bundeszentrale für politische Bildung als die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland, dass sie eben die Integration der Türken in Deutschland verhindern. Ja, also mittels solcher Organisationen baut man eben die Parallelgesellschaften weiter aus und will eben eine Integration in die deutsche Gesellschaft verhindern und die nachkommenden Generationen weiter eben ja an die Türkei binden.
Auch das deutsche Innenministerium spricht von ungefähr 18.500 Mitgliedern der Grauen Wölfe in Deutschland. Was ich nicht ganz verstehe, es handelt sich ja dabei zumeist um Deutsch-Türken, die vielleicht sogar in der zweiten oder dritten Generation hier leben. Warum sind die einerseits in Deutschland und fordern auf der anderen Seite ein großtürkisches Reich?
Das Problem ist, dass sie zwar physisch in Deutschland sind, aber im Kopf ganz woanders, ja, und da nicht so sonderlich viel mit der deutschen Gesellschaft anfangen können. Ich habe letztens erst ein Interview gelesen von einem Aussteiger der Grauen Wölfe und der hat es sehr gut geschildert, dass er von klein auf überhaupt gar keine Berührungspunkte mit der deutschen Gesellschaft hatte. Das heißt, er ging in die Moschee der Grauen Wölfe, also die Grauen Wölfe hat auch Moscheen quasi in Deutschland, Vereine, Nachmittagsbetreuung und so weiter. Also das gesamte Leben wird dort abgedeckt und findet in dieser Parallelgesellschaft statt. Und wenn man die türkischen Kinder von klein auf so erzieht, ja, und dann noch mit dem hohen Migrationsanteil an deutschen Schulen schafft man es eben, dass hier eine ganze Generation, natürlich nicht alle, aber ein großer Teil, nicht integriert ist in die deutsche Gesellschaft, weil man sie in der Parallelgesellschaft weiterhin drin hält.
Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass bei den Grauen Wölfen eben auch die Religion der Islam eine grundlegende Rolle spielt. Wie verhält sich das in der Praxis? Also wie werden die Fantasien oder die Pläne eines großtürkischen Reichs mit dem Islam unter ein Dach gebracht?
Ja, das ist schon etwas auch widersprüchlich. Ja, also das ist wie immer in solchen Ideologien, wo man so verschiedene Bestandteile nimmt. Die Grauen Wölfe haben auch so einen eigenen Schwur. Ja, und in diesem Schwur spricht man sich zum Beispiel gegen jegliche Art von Imperialismus aus, während man selbst imperialistisch ist und ein türkisches Imperium errichten will. Also der Islam ist ein Bestandteil ihrer Identität, aber es unterscheidet sich schon sehr stark jetzt von zum Beispiel jetzt den Kalifatsdemonstrationen oder die Diskussionen, die wir in Bezug auf das Kalifat hatten, ja, wo es darum geht, die gesamte muslimische Gemeinschaft weltweit in einem Staat zu vereinen. Hier geht es eben nur um Turkvölker. Der Islam spielt eine Rolle, ist Bestandteil, aber auch nur gewisse Teile, die eben in die Ideologie passen.
Wie jede Gruppierung werben eben auch die Grauen Wölfe Mitglieder. Sie haben es vorhin auch schon gesagt, auch unter anderem junge Menschen bei Nachmittagsbetreuung oder auch in Moscheen. Wie geht man dabei vor? Wie werden diese Menschen angesprochen? Was wird ihnen versprochen?
Also sie werden überall angesprochen. Es gibt zum Beispiel Fußballvereine, ja, die von den Grauen Wölfen geleitet werden, dominiert werden. Ja, es gibt Moscheen, die sie komplett leiten, aber auch in DİTİB-Moscheen und in anderen Moscheen, wo sie aktiv sind, wo sie gezielt Jugendliche ansprechen. Ja, also sie haben ja hunderte Vereine in Deutschland, wo sie dann auch drum werben. Und das fängt ganz harmlos an, dass sie sagen, ja, hey, zum Beispiel habe ich den Bericht gesehen von einem ehemaligen Mitglied, welches erzählt hat, wie er in einem Fußballverein rekrutiert wurde. Ja, also man hat gesagt, ja, wieso fängst du nicht an für uns zu spielen? Bei uns sind nur Türken und so weiter. Und dann ist er gewechselt und dann ist er in einem deutschen Fußballverein, aber wo nur Türken spielen. Und dann ging das Schritt für Schritt und dann haben sie immer mehr dieser Ideologie reingebracht. und die Spieler dann auch ideologisch geschult. Ja, dann hat man sich nur mit dem Wolfsgruß begrüßt und dann wurde man immer mehr hineingezogen und rekrutiert für die Sache. Und dann ging es sogar so weit, dass man dann kurdische Vereine mit Molotow-Cocktails angegriffen hat. Also man muss schon sagen, die Grauen Wölfe sind schon eine Gefahr, da sie in der Türkei auch anfangs paramilitärisch organisiert waren. Ja, also sie wurden auch militärisch geschult, ausgebildet. In den 60er, 70er Jahren haben sie sich Straßenschlachten mit Linken und Kommunisten geliefert. Es gab Auftragsmorde immer wieder auch, ja, an Aleviten, Kurden. Und es gibt auch sehr starke Verbindungen zur Mafia, ja, oder allgemein zum türkischen Staat. Ja, das ist alles bekannt. Also die sind schon eine Gefahr und da wird auch Gewalt als Mittel zur Erreichung politischer Ziele als legitim angesehen, die Anwendung von Gewalt.
Nun ist natürlich abschließend die Frage, wie sollte der deutsche Staat darauf reagieren? In Deutschland ist der Wolfsgruß per se nicht verboten. Nun haben wir nach und während des letzten Türkei-Spiels gesehen, dass tausende Fans auch auf den Straßen ihn gezeigt haben, vermutlich auch aus Trotz gegen die deutsche Regierung. Eine Demonstration, eine Fankundgebung wurde in Berlin daraufhin von der Polizei unterbunden, obwohl der Wolfsgruß ja nicht verboten ist. Meine Frage, sollte er verboten werden und was kann man ansonsten gegen die Grauen Wölfe in Deutschland unternehmen?
Ich halte ehrlich gesagt nicht sonderlich viel von einem Verbot. Ja, also man kann es verbieten, würde ich jetzt auch nicht als Fehler betrachten, den Gruß zu verbieten wie in Österreich. Aber es gibt das Verbot in Österreich und was hat sich durch das Verbot geändert? Rein gar nichts. Ja, es gibt weiterhin die Organisationen der Grauen Wölfe in Österreich, die sind nach wie vor aktiv. Es hat letztendlich überhaupt nichts gebracht. Und das ist halt immer dieses Einfältige dieser Bundesregierung, ja, nicht nur dieser, auch der davor, dass immer, wenn ein Problem aufkommt, immer nur, ja, wir verbieten einfach den Gruß und fertig. Ja, dieses Oberflächliche. Es geht nicht um den Gruß, um das Zeigen des Grußes. Wie Sie auch gesagt haben, die meisten Türken werden das auch nur danach zum Trotz gezeigt haben, ja, und also in Wahrheit überhaupt keine Mitglieder der Grauen Wölfe sind, sondern einfach nur zeigen, hier, wir sind Türken, wir wollen mit euch Deutschen nichts zu tun haben und ihr werdet uns nicht unsere türkische Identität absprechen. Es ist eine Trotzreaktion und man muss da viel tiefer gehen. Es geht um die Ideologie, es geht um die völlig gescheiterte Integration der Türken in Deutschland und um das Problem oder um die Frage, warum sind die nachfolgenden Generationen der türkischen Gastarbeiter, warum sind jetzt die jüngeren Generationen noch schlechter integriert als die Gastarbeiter selbst? Ja, also wer hätte denn damit gerechnet? Alle haben ja gedacht, die werden hier geboren sein, die gehen dann in die deutsche Schule und dann sind die super integriert, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wir hatten ja weniger Probleme mit den kommenden Gastarbeitern, mit den ersten Generationen, als jetzt mit den jüngeren Generationen. Also ja, das ist völlig verfehlt eigentlich, diese ganze Diskussion hier und extrem oberflächlich. Es geht allgemein um die komplett gescheiterte Integration und da hilft halt so eine Symbolpolitik mit Verbieten von gewissen Grüßen überhaupt nicht weiter.
Sagt Irfan Pesi, der sich heute aktiv gegen die Radikalisierung junger Muslime in Deutschland einsetzt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.